Willkommen bei WeTalk HR. Gespräche, die People and Culture vitalisieren. Der Podcast von Petrikor HR, der echten Mehrwert schafft. Mit frischen Impulsen, klarem Praxisbezug und inspirierenden Persönlichkeiten aus dem HR-Kosmos. Egal ob People, Culture oder Workforce Management, wir sprechen über die Themen, die HR heute bewegen. Direkt, fundiert und auf Augenhöhe. Und jetzt Mikro frei für neue Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen zu WeTalk HR, Gespräche, die People und Culture vitalisieren. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das in vielen Unternehmen noch immer unterschätzt wird und das gerade jetzt in Zeiten wirtschaftlichen Drucks strategische Relevanz gewinnt. Die Trennungskultur. Wie ein Unternehmen sich von Mitarbeitenden trennt, sagt mehr über seine Führungskultur aus als viele andere Entscheidungen. Denn in diesem Moment zeigt sich, ist die Kultur lediglich ein schönes Poster an der Wand oder wird sie wirklich gelebt? Darüber spreche ich heute mit Volker Grigo, Associate Partner bei Petrikor HR und Experte für faire Offboarding-Prozesse, Career Transition und Führungsentwicklung. Servus Volker, schön, dass unser Gespräch heute zeitlich klappt. Ich habe mich seit unserem letzten persönlichen Treffen im Rahmen von dem Petrikor HR Summit im Januar sehr darauf gefreut. Wir möchten uns ja heute über Trennungskultur und Offboarding-Prozesse unterhalten. Ein Thema, das alle Unternehmen betrifft, aber nur wenige wirklich strukturiert angehen. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, möchte ich dich bitten, ein paar Worte zu dir als Person zu verlieren. Wie bist du zu Petrikor HR gekommen und ja natürlich zu dem Thema Trennungskultur?
Ja, danke Michael. Ich freue mich sehr, dass ich in dem Podcast zu Gast sein darf und bin auch eigentlich seit 20 Jahren in Festanstellung immer gewesen und jetzt seit einem Jahr gerade selbstständig. Das heißt, ich komme aus der Praxis und bin noch mehr HRler als Praktiker, als Berater aktuell. Und komme zu Petrikor HR, weil natürlich das für mich extrem interessant ist, gerade als neuer Selbstständiger in diesem Bereich auf das Netzwerk zurückzugreifen und da mit den Leuten in den Austausch zu kommen und viel von erfahrenen Beratern zu lernen.
Vielen Dank. Dann lass uns doch gleich mal inhaltlich durchstarten. Warum ist Trennungskultur für dich kein HR, sondern ein Führungsthema?
Es ist auf jeden Fall ein Führungsthema und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Restrukturierungen miterlebt, nicht nur in meinen Festanstellungen, sondern jetzt auch in der Selbstständigkeit. Und ich habe dabei mitbekommen, wie emotional aufgeladen das Thema auch oftmals ist, sowohl natürlich bei den betroffenen Personen als auch bei HR und der Führung. Und für mich ist Trennung immer einer der Momente, in denen sich Führung wirklich zeigt und nicht nur Führung, sondern auch Kultur, Unternehmenskultur. Und gerade in dieser heutigen Zeit, wo ja der wirtschaftliche Druck extrem steigt, sehen wir, dass die Luft dünner wird und Entscheidungen werden definitiv auch härter. Und genau da entscheidet sich meiner Meinung nach, ob Kultur eben halt nur so dieses typische Poster an der Wand ist oder ob sie eben auch wirklich gelebt wird. Und Trennungskultur ist deshalb für mich kein reines HR-Thema, sondern wie du schon sagtest, wirklich ein Führungs- und auch Verantwortungsthema. Und mein Beschreiben ist immer diese emotional schwierige Phase für alle Mitarbeitenden so einfach wie möglich zu machen. Und ich kann schon vorwegnehmen, das funktioniert und zwar sehr gut.
Siehst du den aktuellen wirtschaftlichen Druck in direktem Zusammenhang mit den Trennungen, die gerade stattfinden? Also in den Medien kann man ja gerade leider, muss man sagen, sehr viel dazu lesen. Also beispielsweise Bosch Anfang des Jahres hat angekündigt, massiv Stellen abzubauen oder ZF Friedrichshafen. Die sprechen über 14.000 Stellen weltweit oder auch BASF. Die haben ein Sparziel von 2,3 Milliarden Euro ausgerufen, erst kürzlich und auch massiven Stellenabbau angekündigt. Also siehst du da einen unmittelbaren Zusammenhang an der Stelle?
Absolut. Also ich sehe definitiv einen Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Druck und gerade stattfindenden Trennungen. Für mich ist das eine Art Richtungswechsel, denn lange kannten wir nur Wachstum und ich selbst komme aus Unternehmen wie beispielsweise Zalando, Scout24, Mr. Spex. Also ich habe sehr, sehr lange in meiner Karriere auch nur Hypergrowth miterlebt, bis es dann zu einem Wendepunkt kam. Und gerade jetzt erleben wir Verkleinerungen, wir erleben Insolvenzen, wir erleben Verkäufe und das verändert natürlich die Dynamik komplett. Und somit sind Trennungen heute auch nicht mehr nur Einzelfälle, sondern sie gehören einfach auch zum System mit dazu. Und ich glaube, genau deshalb müssen wir sie auch professioneller behandeln, denn Menschen vertragen die Wahrheit und sie brauchen sie auch, aber ehrliche Kommunikation beispielsweise und aufrichtiger Support in dem Trennungsprozess, das sind für mich entscheidende Faktoren, die einfach heute viel, viel wichtiger sind als früher. Ich sehe allerdings auch viele Trittbrettfahrer, die restrukturieren, weil gerade es alle machen. Und da ist oftmals die Kündigung von Mitarbeitenden auch immer noch nicht Ultima Ratio. Da wurden vorher andere Dinge meiner Meinung nach unversucht gelassen. Das kann beispielsweise sein, dass ja zum Beispiel externe Agenturen runtergefahren werden, dass Projekte gestrichen werden, statt eben halt dann auch die Leute wirklich zu verheizen, dass interne Versetzungen vielleicht in Engpassbereiche durchgeführt werden. Ich rede aber auch von Qualifizierung, Re- und Upskilling. Natürliche Fluktuationen kann man aktiv nutzen, anstatt zu kündigen. Und ja, das ist was, was ich beobachte und wo ich sage, das sieht natürlich auf der Gewinn- und Verlustrechnung besser aus. Ist es nachhaltig? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ziehen die Aufträge auch irgendwann wieder an und dann wird es definitiv für die Unternehmen schwierig.
Und inwiefern spielt Low Performance in diesem Kontext eine Rolle? Was sagst du denn dazu?
Ja, Low Performance ist oftmals nicht sauber adressiert worden. Das ist zumindest das, was ich beobachte. Ich sehe, dass viele Kündigungen nicht plötzlich entstehen, sondern dass sie meistens ein Ergebnis von fehlender Klarheit und unausgesprochenen Erwartungen in der Führung sind. Ich glaube, wenn Erwartungen nicht frühzeitig transparent gemacht werden, dann eskaliert das Thema und zwar später. Und für mich beginnt die Trennungskultur definitiv nicht bei der Kündigung, sondern sie beginnt schon viel, viel früher und zwar bei klarer Führung.
Stichwort Führung. Was sind denn typische Fehler, die du bei der Trennung immer wieder beobachtest oder auch im Führungsverhalten der direkten Führungskraft?
Der häufigste Fehler, das ist definitiv mangelnde Vorbereitung. Führungskräfte wissen oftmals nicht genau, wie sieht die rechtliche Situation aus. Sie gehen oftmals emotional unvorbereitet in das Gespräch oder auch besonders kritisch. Und die betroffene Person hört im Kündigungsgespräch dann auch oftmals zum ersten Mal, dass ihre Performance nicht gepasst hat. Und ich glaube, wenn vorher keine klaren Signale gesetzt wurden, dann wirkt natürlich so eine Kündigung oder so ein Exit-Gespräch wie einen Schock. Ja, Trennungsgespräche dürfen emotional sein, aber sie dürfen nicht überraschend sein. Und der zweite Fehler, den ich sehr, sehr häufig sehe, das ist schlechte bzw. intransparente Kommunikation. Menschen bekommen keinen Kontext. Es ist niemand da, der Fragen beantwortet und sie werden nach der Verkündung der Entscheidung einfach im Regen stehen gelassen.
Welche Rolle nimmst du in solchen Trennungsprozessen eigentlich ein? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also du bist ja ein Experte auf dem Gebiet. Und wie sieht deine Arbeit in der Praxis dazu aus? Kannst du da vielleicht so ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen?
Ja, die sieht in der Tat zweigeteilt aus. Auf der einen Seite natürlich die Unternehmensseite, wo ich für Struktur, für Prozesse, für Vorbereitung sorge. Ich gehe auch ganz, ganz stark in ein Enablement der Führungskräfte. Denn das ist auch was ich beobachte. Führungskräfte geben das ganze Thema Kündigungen, Aufhebungsverträge auch gerne mal ab. Und zwar an HR, weil es natürlich unangenehm ist, weil sie vielleicht auch nicht die dementsprechenden Erfahrungen haben. Und ich begleite natürlich auch die Personalabteilung. Denn man darf nicht vergessen, dass viele HRler und viele Führungskräfte gar nicht so viel Erfahrung mit Kündigungen und Aufhebungsverträgen haben, wie beispielsweise ich. Ich habe jetzt in den letzten Jahren über 400 Menschen in Exit-Situationen begleitet und diese Erfahrung ist natürlich viel wert und ich gebe sie super, super gerne weiter. Auf der Mitarbeiterseite ist natürlich meine Rolle ein bisschen eine andere. Da geht es hauptsächlich um Stabilisierung, da gibt es um Perspektiventwicklung, um einen gut gestalteten Übergang. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass ich eben Nüchternheit in Emotionalität reinbringe, ohne eben halt die Emotionen zu verneinen. Denn Emotionen sind wichtig, aber irgendwann ist es auch wichtig, dass man sich nicht von diesen Emotionen ausschließlich treiben lässt.
Führst du auch Trennungsgespräche im Auftrag von Kunden selbst?
Wenn das so vereinbart ist, dann mache ich das. Allerdings mache ich das nicht alleine. Mir ist immer sehr, sehr wichtig, dass natürlich auch aus rechtlichen Gründen jemand von der Firma selbst mit dabei ist, weil ich in den meisten Fällen natürlich nicht die disziplinarische Führungskraft bin und ich auch aus psychologischen und verantwortungstechnischen Gründen immer sage, dass die direkte Führungskraft auch das Gespräch mitführen sollte, weil das einfach Führungsaufgabe ist, auch solche Situationen zu durchleben und zu meistern.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Was empfiehlst du denn Unternehmen, die gerade vor Trennungen stehen? Also ganz konkret, welche Handlungsempfehlungen hast du? Eine habe ich gerade herausgehört, die direkte Führungskraft sollte dieses Kündigungsgespräch führen. Das liegt natürlich auf der Hand. Was hast du denn da noch so im Petto?
Ja, ich habe vier Sachen, die mir direkt einfallen. Also das erste ist natürlich frühzeitig zu planen, ne? Also nicht in dieses Ad-hoc-Aktionismus zu verfallen und dann, weil die Geschäftsführung gerade gesagt hat, wir müssen hier irgendwie uns von Leuten trennen, einfach machen, ohne das Ganze irgendwie vernünftig zu strukturieren. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, sich mit Finance abzustimmen. Es ist immer sinnvoll, sich in bestimmten Konstellationen auch einen Arbeitsrechtler mit reinzuholen und einfach einen guten Schlachtplan zurechtzulegen. Mein zweiter Tipp geht in Richtung, nicht in Wellen zu denken. Ich sehe oftmals, dass die erste Kündigungswelle dann durchgeführt wird und nach ein paar Wochen oder Monaten zeigt sich dann sehr, sehr schnell, da muss noch mehr passieren. Also so halbherzige Runden, das erzeugt immer mehr Schaden als Klarheit. Ich würde auch sagen, als Tipp, vergesst nicht die sogenannten Survivors. Das sind ja die Leute, die übrig bleiben, in Anführungsstrichen, oder die weiterhin in der Firma einfach auch arbeiten. Das ist völlig unterschätzt. Und da sollte man wirklich sehr, sehr gut drauf achten, wie man eben mit den Leuten dann auch weitermacht, weil oftmals dort sehr, sehr viel verbrannte Erde auch in die Richtung hinterlassen wird. Und viertens, bereitet eure Führungskräfte gut vor, denn gute Trennungskultur beginnt für mich strategisch und nicht im Gespräch selbst. Und dazu gehören natürlich dann auch die dementsprechenden Trainings und gegebenenfalls auch simulierte Trennungsgespräche, die vor dem eigentlichen richtigen Gespräch stattfinden.
Volker, du hast gerade den Begriff Survivor verwendet. In der Vorbereitung zu diesem Gespräch heute bin ich über das sogenannte Survivor-Syndrom gestoßen und darauf aufmerksam geworden. Magst du das mal ein wenig näher erläutern, bitte?
Ja, der Begriff an sich ist natürlich ein bisschen makaber, sage ich mal. Die Überlebenden heißt ja eigentlich auch, dass die anderen tot sind. Das finde ich genau wie den Begriff Outplacement nicht ideal gewählt. Nichtsdestotrotz heißt das Survivor-Syndrom und das beschreibt die emotionalen und psychologischen Reaktionen von Menschen, die nach der Entlassungswelle oder der Umstrukturierung dann eben halt auch im Unternehmen verbleiben. Und diese Reaktionen bergen natürlich auch erhebliche Risiken für die verbleibenden Teams, die weit über individuelle Unzufriedenheit hinausgehen oder auch den gesamten Unternehmenserfolg sogar gefährden können. Wir reden da ganz, ganz konkret von massiven psychischen und emotionalen Belastungen, ne? Also die Leute bangen teilweise um ihren Job und denken, bin ich der Nächste oder die Nächste, die dran ist. Es geht in Richtung Schuldgefühle, es geht in Richtung Angst, Angst vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Es geht aber auch ganz, ganz klar in diese Richtung Vertrauensverlust, ne? Vertrauensverlust gegenüber der Unternehmensführung, gegenüber der Unternehmenskultur und kann dann sogar auch richtig in Identitätskrisen enden. Also die Identifikation mit dem Unternehmen selbst schwindet am Ende, was dann natürlich auch wiederum zu einer inneren Kündigung führen kann. Und das ist gerade extrem kritisch bei den High-Performern, wo man ja eigentlich möchte, dass sie im Unternehmen bleiben. Wenn da eben halt diese massiven psychischen und emotionalen Belastungen auftauchen, dann ist die Eigenkündigungsrate nach so einer Restrukturierung oftmals auch sehr, sehr hoch und das sollte man beachten. Was natürlich noch passieren kann, ist ein Einbruch von Produktivität und Leistungsfähigkeit. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Und entgegen der Hoffnung vieler Unternehmen durch Personalabbau effizienter zu werden, tritt dann genau oft das Gegenteil ein. Das heißt, wir haben erhöhte Fehlerquoten, wir haben Angst und Unsicherheit, die die Mitarbeitenden und ihre Konzentration hemmen. Und es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass 77% der Mitarbeitenden nach massiven Entlassungen und vermehrt auftretenden Fehlern dann eben halt auch davon berichten, dass sie sich eben nicht mehr so gut konzentrieren können auf der Arbeit und da dann eben auch schlechter performen. Wir sehen aber auch einen Innovationsstopp. Definitiv. Also durch dieses Klima der Angst, was dort entsteht, erstickt kreatives Potenzial und keiner traut sich mehr, Risiken einzugehen oder neue Ideen mit einzubringen. Und wir haben natürlich einfach auch eine Arbeitsmoral, die sinkt, ne? Also Leistungsverschlechterungen können dann eben auch Folge von eben halt so einer Restrukturierung sein. Ein anderer Punkt, den ich gerne auch noch mit einbringe, ist die Gefahr von Burnout und Überlastung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Menschen, die gehen, vorher nicht alle Low-Performer gewesen sind und auch nicht alle gar nicht gearbeitet haben, sondern die haben ja wirklich auch Workload gestemmt. Und das heißt, es gibt eine höhere Arbeitsbelastung bei den Menschen, die dann im Unternehmen bleiben. Und damit steigt natürlich, wenn das nicht gut gemanagt ist, auch das Burnout-Risiko bei den Leuten, die sich Survivor nennen. Wir haben des Weiteren auch meiner Meinung nach eine Zerstörung der sozialen Teamdynamik, denn jeder Austritt verändert natürlich auch das soziale Gefüge des Teams und wir haben da Verlust von Schlüsselfiguren, Verlust von Vertrauenspersonen und das kann definitiv auch zu Spannungen und Machtverschiebungen im Team führen, was dann wiederum natürlich auch eine Verschlechterung des Betriebsklimas mit sich zieht. Ich sehe oft auch eine erhöhte Fluktuation von Leistungsträgern, habe es gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen, denn das Survivor-Syndrom, das wirkt oft wie so ein Katalysator für weitere Austritte. Wir haben dann Abwanderung von Talenten, die aus Angst vor der Zukunft oder auch aus Misstrauen zum Erfolg der Firma sich einfach neue Arbeitsplätze suchen, wo sie das Gefühl haben, mehr Sicherheit zu haben. Und wir haben natürlich Reputationsschäden, das heißt, die negative Stimmung im Team dringt oft nach außen. Das heißt, Kununu-Bewertungen oder sonstige Portale werden definitiv dann auch genutzt, um sich diesem Unmut Luft zu machen. Und um diesen Risiken zu begegnen, ist eine transparente Kommunikation und die Einräumung von Zeit für Emotionen sowie eine aktive Neuausrichtung des Teams durch die Führungskraft einfach für mich essentiell.
Dann würde ich gerne zu einem anderen Thema kommen, und zwar dem Outplacement oder auch der Career Transition. Wie kann Outplacement in diesem Zusammenhang helfen und wie unterscheidet es sich von dem, was viele darunter noch verstehen?
Ich finde es schön, dass du gleich schon Career Transition ansprichst, denn ich mag dieses Wort Outplacement überhaupt nicht. Das hört sich immer so nach rausnehmen, wegwerfen an. Also es ist sehr, sehr negativ behaftet für mich. Und Career Transition beschreibt eigentlich das, was ich zum Beispiel tue, viel, viel besser, denn sie lenkt die Energie um. Und statt Wut und Enttäuschung oder beispielsweise auch Reputationsangst entsteht Fokus auf die Zukunft. Und ich habe gesehen in meiner Vergangenheit, dass wenn Menschen schnell eine neue Perspektive entwickeln, dass nicht nur das emotionale Risiko sinkt, sondern eben halt auch arbeitsrechtliche und reputative Risiken für das Unternehmen deutlich geringer werden. Und bei mir ist Outplacement heutzutage nichts mehr, was sich nur an hochrangige Führungskräfte richtet, so wie es auch früher oftmals der Fall gewesen ist. Ich biete beispielsweise aktuell schon ab 890 Euro pro Person Outplacement-Pakete an. Und das ist, glaube ich, nicht nur sehr, sehr erschwinglicher Preis, sondern es ist vor allen Dingen auch gut investiertes Geld. Und der Return on Investment macht sich definitiv spürbar, bemerkbar. Und zwar meiner Meinung nach in weniger Kosten für Rechtsstreitigkeiten und auch Konflikte. Denn jede Personalabteilung und jede Führungskraft, die in Konflikte involviert ist, die verbringt nicht nur Zeit damit, sondern wird wahrscheinlich auch an Leistungsfähigkeit abnehmen. Also ich bin der Meinung, dass gute Outplacement-Angebote die Wahrscheinlichkeit von Klagen oder aber auch Abfindungsnachverhandlungen definitiv senken. Für mich spart das Ganze Geld und Managementzeit. Aber es schützt natürlich auch die Marke und das Arbeitgeber-Image. Und fair behandelte Ex-Mitarbeitende sprechen definitiv anders über das Unternehmen als Leute, die nicht gut behandelt werden. Und das reduziert Reputationsschäden aus meiner Erfahrung. Es erleichtert aber natürlich auch das Recruiting und senkt langfristig die Kosten fürs Employer Branding. Und ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen, der meines Erachtens völlig unterschätzt ist von Unternehmen. Und das ist die höhere Produktivität der verbleibenden Mitarbeitenden. Denn wenn Trennungen sauber und respektvoll laufen, dann sinkt natürlich dort auf der Seite Angst, Zynismus und auch die innere Kündigung im Team. Und das wirkt sich natürlich direkt positiv auf das Engagement, auf die Leistung und auf Fluktuationskosten aus.
Absolut. Auch wenn man, sage ich mal, einen Schritt weiter denkt in Richtung Wiedereintritte. Denn heute kann es ja vielleicht eine Kündigung geben, aber in wenigen Jahren sieht es vielleicht wieder ganz anders aus und dann ist man froh über sogenannte Boomerang-Employees, die also dann wieder zurückkommen ins Unternehmen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie sieht denn modernes Outplacement heute im besten Falle aus? Was kannst du denn da für konkrete Empfehlungen geben?
Ja, also modernes Outplacement kombiniert für mich individuelles Coaching mit strukturierten E-Learnings und sehr konkreten Unterstützungen, die Selbstvertrauen aufbauen, die aber beispielsweise auch sich um die Schärfung des CVs oder des LinkedIn-Profils kümmern und sogar bis zur Probezeit im neuen Job gehen. Ich habe jetzt ein Outplacement gehabt mit einer ehemaligen Mitarbeiterin des Unternehmens, die sehr, sehr schnell zum Glück einen neuen Job gefunden hat. Und mit der bin ich dann in dem Outplacement auch auf die ersten 30, 60 und 90 Tage in ihrer neuen Position eingegangen. Das heißt, das Ganze funktioniert heute sehr, sehr flexibel, von einem digitalen Setup bis hin zu intensiver Begleitung. Und in meinen Outplacement-Programmen beispielsweise arbeite ich sehr modular, ganz nach den Wünschen und dem Budget natürlich, auch von meinen Kunden. Vielen ist da ein hoher Anteil von persönlichem Coaching wichtig, gerade zum Beispiel auch bei Führungskräften, die das Unternehmen verlassen müssen. Aber sind zum Beispiel auch sehr viele Mitarbeitende betroffen, dann richtet sich natürlich der Fokus eher in Richtung E-Learning und Online-Formate, vielleicht auch Gruppenformate. Ich habe beispielsweise in der Vergangenheit auch viel mit Slack-Communities gearbeitet, wo beispielsweise jeden Tag Impulse gesetzt werden, wo Mitarbeitenden Fragen gestellt werden, wo sie aber auch selbst Fragen stellen können und vor allen Dingen, wo sie sich gegenseitig unterstützen können. Denn gerade wenn mehrere Menschen betroffen sind, und das können oftmals ja mehrere Dutzende bis mehrere Hunderte Leute sein, sitzen sie alle in einem Boot und die können sich gegenseitig unterstützen. Sie können sich aber auch vor allen Dingen gegenseitig motivieren. Und wie schön ist es dann von einem ehemaligen Kollegen zu hören, dass er sich gerade in Bewerbungsgesprächen befindet. Wie viel Perspektive gibt es den Leuten dann auch zu sehen, dass Menschen einen Job gefunden haben, der sie jetzt noch glücklicher macht als vielleicht der Job vorher? Und ich glaube, Gruppen-Outplacements sind auch ein Erfolgsfaktor, der da völlig unterschätzt wird. Und gerade als Externer hat man da ja ein ganz besonderes positives Standing, denn man hilft ja der Person aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und ich habe so viele Outplacements gesehen mittlerweile, wo die Menschen positiv und gestärkt rausgehen und wie sie dann auch eben halt viel, viel bessere Rahmenbedingungen für sich selbst vorfinden, als sie vorher hatten. Ich mache das immer so, dass ich den Fokus ganz, ganz stark auf die Möglichkeiten, die sich mit so einem Exit ergeben, richte und die Personen beispielsweise Zeit nutzen können, um eine Weiterbildung zu machen, die sie schon immer machen wollten. Oder aber die Person möchte Teilzeit arbeiten, weil sich ihre Lebenssituation geändert hat. Die Person, die es betrifft, möchte vielleicht für einen neuen Job umziehen oder es war schon immer ihre Vorstellung und ihr Traum, vielleicht auch die Location mal zu wechseln, im Ausland zu arbeiten. Vielleicht möchte aber auch die Person einen Quereinstieg in eine andere Branche wagen. Es ist nicht immer nur das Gehalt, was sich verbessern kann. Es ist auch die Unternehmenskultur, die vielleicht dann einfach in einem neuen Unternehmen besser zu der Person passt. Und all das sind für mich Beispiele, wo aus einem harten Schicksalsschlag, nämlich genau diesem Jobverlust, auch Möglichkeiten entstehen. Und mit denen kann man sehr, sehr gut arbeiten. Und gerade zu sehen, wie die Menschen, die ich dann begleite, auch das erkennen und aus diesem Schock und aus dieser Lethargie in Motivation und Positivität zurückkehren, das gibt mir persönlich sehr, sehr viel zurück in dieser Arbeit.
Okay, das heißt, du appellierst dafür, das Thema auch als Chance zu verstehen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Auf jeden Fall. Und das ist der Fokus in meinen Outplacements, die ich begleite. Natürlich ist es am Anfang immer ein Schock. Natürlich sind am Anfang die Menschen auch irgendwo emotional mitgenommen und müssen aus diesem Loch erstmal rausgeholt werden, aber dann zu sehen, wie sich das Ganze in neue Möglichkeiten ändert und auch Teil davon zu sein und Erfolgsgeschichten mit den Leuten zu schreiben, das ist was ich sehr, sehr schön finde und wo ich sage, da lohnt es sich.
Volke, danke für den ganzen Input. Dann würde ich gerne mit dir zur nächsten und letzten Rubrik kommen wollen, nämlich unseren Key Takeaways.
Drei knackige Takeaways, die Sie in Erinnerung behalten sollten.
Volke, wenn ein Unternehmen heute nur drei Dinge aus dieser Folge mitnehmen kann, welche wären das?
Als allererstes, dass Trennungskultur nicht bei der Kündigung selbst beginnt, sondern dass sie vorher beginnt und zwar für mich bei klarer Führung. Key Takeaway Nummer zwei ist, dass Trennungsgespräche emotional sein dürfen, sowohl auf Mitarbeitendenseite als auch auf Führung oder HR-Seite, aber sie dürfen nicht überraschend sein. Und mein drittes Key Takeaway ist, dass die Survivors, wie wir sie genannt haben, immer hinschauen und Unternehmen, die sich von Mitarbeitenden trennen, die sollten schauen, dass diese Survivors, die im Unternehmen bleiben, auch definitiv motiviert und engaged bleiben und an das Unternehmen gebunden sind.
Vielen Dank, Volke, für diese spannenden Impulse. Und ja, das letzte Wort gehört dir.
Ja, danke, dass ich dabei sein konnte, Michael. Es hat mich sehr, sehr gefreut, hier in dem Podcast zu sein und wünsche dir einen schönen Tag.
Das war Folge 3 von WeTalk HR, Gespräche, die People und Culture vitalisieren. Wenn du mehr über Trennungskultur, Offboarding-Prozesse oder die Petricor AR GmbH erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes. Ich bin Michael Schäffler, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war WeTalk HR, Gespräche, die People and Culture vitalisieren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, liken und mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Sie haben Themenvorschläge, Feedback oder konstruktive Kritik? Dann schreiben Sie uns gerne an kontakt@petricor-hr.com. WeTalk HR ist ein Format von Petricor HR, powered by Annex GmbH. Produktion und Moderation Michael Schäffler. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.